Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Wir diskutieren heute das Thema Gefahr von rechts, vom Extremismus zum Terror. Herzlich willkommen. Eigentlich hätte diese Diskussion vor Publikum bei der Leipziger Buchmesse stattfinden sollen, aber die ist bekanntlich wegen des Coronavirus abgesagt und so haben wir sie ins Studio verlegt. Es diskutieren Jean-Philippe Bark, Düsen Tekkal und Niklas Frank, die jeweils zur Buchmesse Bücher herausgebracht haben, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Themas Rechtsextremismus auseinandersetzen. Und die Journalistin Andrea Röpke, langjährige Kennerin der Rechtsszene in Deutschland und ebenfalls Buchautorin. Frau Tekkal, Sie haben auch ein Buch jetzt zur Buchmesse herausgebracht. Hashtag German Dream heißt es, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. 2016 haben Sie ein Buch veröffentlicht, da ging es um die Frage, wie und warum wir unsere Werte in Deutschland verteidigen müssen. Und Sie waren da schon vor dem Erstarken des Rechtsextremismus, vor allen Dingen vor der wachsenden Gewalt von rechts, hat Ihnen Todesdrohungen unter anderem eingebracht. Das alles war vor dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und vor den Morden in Halle und Hanau. Heute aber passiert das, was Sie damals beklagt haben, hoffentlich aus Ihrer Sicht nicht mehr, nämlich dass viele in Deutschland noch immer vor diesen Phänomenen die Augen verschließen?
Ja, also bedingt, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr Ereignisse oder rassistische Angriffe wie in Hanau geben muss, bis wir die Augen aufmachen. Und in meinem ersten Buch Deutschland ist bedroht, warum wir unsere Werte verteidigen müssen, habe ich ja von den bösen Zwillingen gesprochen. Und die bösen Zwillinge, das war auf der einen Seite der Rechtsterrorismus und auf der anderen Seite die religiösen Extremisten und Hassprediger, die sich gegenseitig bedingen. Und es ist interessant zu sehen, wie sich das immer mehr verschärft hat, bis hin in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Und ich finde insbesondere auch unser Umgang mit Hanau hat gezeigt, wie dilettantisch und unsensibel wir auch immer noch sind. Nicht zuletzt, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die Mutter erinnere von einem der Getöteten, Serpil Ünver, die ja sogar noch in den letzten Stunden darauf hingewiesen hat, wobei der Tod erst einen Tag her war, dass es ihr ein Bedürfnis war zu sagen, mein Sohn war kein Faulpelz. Er hatte doch einen Wert, er hat doch gearbeitet, er hat doch eine Ausbildung gemacht. Und das hat mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit am meisten geschmerzt, weil so sichtbar wurde, dass sie, obwohl sie eigentlich trauern müsste als Mutter, immer noch das Bedürfnis hat, der Mehrheitsgesellschaft zu beweisen, mein Junge gehörte doch zu diesem Land.
Das spricht für ein gewisses Klima in diesem Land. Ja. Darüber werden wir zu sprechen haben. Herr Frank, Sie sind Jahrgang 1939. Sie waren Journalist und sind Buchautor. In diesen Tagen ist Ihr Buch erschienen, Auf in die Diktatur, in dem Sie von der Auferstehung der Nazis in Deutschland sprechen. Auch Ihnen wurde schon mehrfach gedroht. Haben Sie das Gefühl, dass die Übergriffe von rechts auf Menschen, die Dinge beim Namen nennen, Buchautoren, Journalisten, zunehmen?
Ja, das ist ganz logisch, das habe ich auch selber erfahren, als ich mit Stern TV da vor der Thüringenwahl mal auf so einem Marktplatz war, wo der Höcke dann gesprochen hat, da war das ganz offensichtlich, die Leute sind von einer großen inneren Wut beseelt und man kommt mit Fakten gar nicht ran. Sie wollen eine neue Diktatur, würde ich sagen.
Wie dann aus Wut tatsächlich auch Taten werden, auch darüber wollen wir ausführlich diskutieren an dieser Stunde. Frau Röpke, wir sollten aber vielleicht noch eine kleine Begriffsklärung vorausschicken. Im rechten Spektrum werden verschiedene Begriffe gewählt. Rechtsradikal, rechtsextrem, Rechtsterrorismus, Neonazis. Sind das alles fließende Übergänge oder kann man das wirklich trennscharf voneinander trennen?
Nein, das kann man nicht. Also ich denke, natürlich ist es eine heterogene rechte Bewegung, die wir haben und die auch jetzt die Nischen verlassen hat, also die sichtbar wird. Aber es gibt gemeinsame Ziele, es gibt gemeinsame Wege, aber es gibt natürlich auch sehr viel Unterschiede, sehr viel Grenzen und da muss man sich sehr explizit mit beschäftigen.
Und das Fließende daran ist, dass nicht alles, was rechtsradikal ist, auch rechtsextrem ist im Sinne von einem Straftatbestand oder eben auch die radikalen Ziele mit Gewalt verfolgen wollen.
Ja, sicher.
Herr Bark, Ihr Buch zusammen herausgegeben mit einem Kollegen, Andreas Speit, und auch Frau Röpke hat in diesem Buch mitgeschrieben, hat den Titel Rechte Ego-Shooter, von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Ist das ein kurzer Weg?
Ein kurzer Weg ist schwer zu sagen, insofern man sich die einzelnen Biografien der Attentäter anschauen muss. Erstmal muss man sagen, dass es diesen Weg aber gibt. Es gibt gerade im letzten Jahr, 2019, eine Reihe von Attentätern, die ihre Taten online vorbereitet haben, die sich offensichtlich auch online radikalisiert haben und die Taten angekündigt haben in sogenannten Imageboards, in Foren, um eben Gleichgesinnte dort anzusprechen und die dort eine Community finden, in der diese Taten auch gefeiert werden.
Das trifft sicherlich zu auf Anders Breivik, Norwegen 2011, David Sonboli 2016, die Morde im Münchner Olympia-Einkaufszentrum, Brandon Tarrant, der Attentäter von Christchurch. Muss man nicht ein Fragezeichen trotzdem anwenden, wenn man sagt, vom Spiel zur Tat?
Also der Kausalzusammenhang, so wie Sie ihn jetzt gesagt haben, der besteht selbstverständlich nicht. Das wäre natürlich viel zu einfach. Vom Spiel zur Tat, so funktioniert es auch nicht. Aber es ist sozusagen andersrum. Wenn wir uns den Attentäter in Halle anschauen, er inszeniert seine Morde wie ein Ego-Shooter-Spiel mit einer Kamera, wo er sich aus Ego-Perspektive aufnimmt. Und er hat auch in seinen Dokumenten, die er vorher verbreitet hat, sozusagen die Kultur der Gaming-Szene angesprochen, indem er ganz schreckliche Bonuserfolge nennt, die man also bekommen könnte, Achievements, die er es nennt, wenn man Leute auf eine bestimmte Art tötet zum Beispiel. Und das ist eben etwas, was an die Gaming-Kultur anknüpft, die man selbstverständlich auf keinen Fall unter Generalverdacht stellen darf, sondern wo eben bestimmte Teile der Gaming-Szene auch Neonazis sind.
Dann Frage an die Runde. Dann, wenn das so ist, wie von Herrn Bark beschrieben, dann hat Bundesinnenminister Seehofer ja recht, wenn er sagt, man muss die Gamer-Szene, also die Szene der Online-Spieler, mehr in den Blick nehmen. Zwei Fragen verknüpfen sich daran. Erstens, hat man überhaupt genug Personal, die sich auch auskennen mit dieser Szene? Und zweitens, ist es nicht so, dass man den Blick dann schon wieder aufs Neue verkürzt?
Also wichtig ist auf jeden Fall, denke ich, die bestehenden Gesetze auch anzuwenden und tatsächlich auch zu zeigen, dass es gerade bei jugendgefährdeten Geschichten ein Verfolgungsdruck da ist. Aber ich denke, es spitzt sich ja vor allen Dingen darauf zu, dass in diesen Foren, in diesen speziellen Räumen tatsächlich diese Gespräche und die Radikalisierung stattfindet, die Herr Bark eben auch angesprochen hat. Und darauf sollten sich vor allen Dingen auch die Ermittlungen kaprizieren. Es geht ja auch um viel mehr im Darknet, also auch um Waffenhandel und so weiter. Und es wird einfach deutlich, dass die Vernetzung für solche Taten oder auch den Handel mit Waffen tatsächlich in diesen Foren stattfindet.
Vielleicht auch nochmal so, es geht tatsächlich auf keinen Fall um einen Generalverdacht gegen die Gaming-Szene, sondern eher um den Appell, auch dort, auch innerhalb von Spielen und auch Spiele-Communities auf neonazistische Äußerungen zu reagieren und auch diese Foren und Chats eben als etwas zu begreifen, wo man eingreifen muss, wo man antifaschistisch sich engagieren sollte.
Ist denn das Problem das, dass es in der Regel, wenn wir die Namen der Täter der letzten Jahre sehen, wohl Einzeltäter waren, aber eben keineswegs nicht vernetzte Einzeltäter, und dass das Netz, das Internet als Teil des Problems möglicherweise auch, warum wir diese Tendenzen im Moment haben, diese Art von Vernetzung von Einzelkämpfern, Einzeltätern möglich macht. Sie können international miteinander kommunizieren.
Also ich glaube, dass das Thema Netz, soziale Netze, Digitalisierung da eine riesengroße Rolle spielt. Also auch geradezu dahingehend, dass ich sagen würde, dass es sich da mittlerweile um einen Psychokrieg der Digitalisierung handelt, wo ja rechtsfreie Räume entstanden sind in den letzten Jahren. Und die werden natürlich ausgenutzt. Und ich glaube auch, dass das Oberwasser, was religiöse Extremisten, aber eben auch Terroristen und Rechtspopulisten gewonnen haben, nicht losgelöst von der Digitalisierung zu verstehen ist. Und vor allem auch mit der Ohnmacht der Mitte der Gesellschaft, aber letztlich auch Behörden, die damit überfordert waren, damit nicht umgehen konnten. Und diese Räume werden natürlich besetzt und sich letztlich auch zunutze gemacht. Und das teilen wahrscheinlich auch einige Diskutanten heute mit mir. Man kann sich ja heute mal hinstellen in eine Talkshow und dann über diese Thematik reden und dann mal abwarten, was passiert im Nachgang. Es ist ja wahnsinnig herausfordernd, um nicht zu sagen, es geht bis an die Belastungsgrenze, wie man dann angegriffen wird. Das ist schon auch organisiert und das hört ja nicht auf über deutsche Rassisten hinaus, sondern wir haben das ja auch von türkischer Seite, wir haben das von unterschiedlichen Seiten, also diese sozusagen Strukturen, die sich da sehr, sehr ähneln und wo es darum geht, uns zum Schweigen zu bringen und uns müde und mürbe zu machen.
Herr Frank, Sie beobachten die Szene aus biografischen Gründen unter anderem schon sehr lange. Ich sagte schon, Sie sind Jahrgang 1939. Nehmen Sie denn wahr, dass im Zuge der Verbreitung digitaler Medien, des Internets, die Tonlage und die Aggressivität insgesamt aus der rechten Szene deutlicher, schärfer, brutaler geworden ist?
Also das wage ich so nicht zu beantworten, weil ich doch nicht den richtigen Überblick habe, wie all die Experten, die hier dabei sind. Ich würde nur sagen, dass ich manchmal mir denke, eigentlich ist das Netz nicht schlecht, abgesehen von der Radikalisierung. Da können sich viele Leute auskotzen, die sonst vielleicht zur Tat schreiten würden. Und ich muss auch sagen, dass ich bis jetzt ein paar Todesdrohungen bekommen habe, aber wie Sie sehen und hören, nicht durchgeführt haben, Ihre Vorhaben. Sicher ist was dran, aber andererseits denke ich, ist das auch eine gewisse Art der Entlastung, dass die Jungs und Mädels sich austauschen können.
Also ich erlebe eher das Gegenteil, dass da auch sozusagen, das sind so die Vorboten auch von Radikalisierung, gerade in so einer Zeit, wo wir uns ja immer weniger begegnen, weniger in die Augen gucken und da kann man sich dann schon reinsteigern, wenn ein Wort das nächste gibt und da, glaube ich, spielt sozusagen die Digitalisierung sozusagen eine zweigeteilte Rolle. Man kann das natürlich auch anders nutzen und das ist ja auch genau auch unsere Verpflichtung, online und offline Konzepte zu finden, wie wir dagegen halten können. Aber ich glaube schon, dass man nicht unterschätzen darf, wie das auch radikalisieren kann und wer sich davon freisprechen kann, wer für den ersten Stein. Also das merken wir selbst wir alle, die teilweise auch in eigenen Echokammern leben, wie schwer das ist, das Wort des anderen zu akzeptieren, so nach dem Motto, bist du Gutmensch oder Nazi? Und das ist schon auch eine Debatte, die nicht losgelöst von Digitalisierung zu verstehen ist.
Also ich gebe da Frau Tegel insofern recht, dass es natürlich eine Beschleunigung gibt, das würde ich schon sagen, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Aber ich würde doch gerne einen Hinweis geben in diese Richtung, dass man es natürlich mit Ideologien zu tun hat, die nicht rein im digitalen Raum weder entstanden sind, noch sich dort nur finden. Also wir haben es mit Antisemitismus zu tun, mit Antifeminismus, mit Rassismus, gerade auch spezielle Ideen. Ich nenne da jetzt mal beispielsweise die Idee des großen Austausches, also die wahnwitzige Idee, es gäbe sozusagen einen gezielten und gesteuerten Austausch der deutschen Bevölkerung angeblich. Die ist offline entstanden durch einen französischen Publizisten und hat sich dann sozusagen entwickelt. Das heißt, diese Ideologien sind eben keine rein digitalen und sie finden sich auch immer wieder natürlich im Offline, im Alltagsleben überall wieder.
Frau Röpke, dann vielleicht auch dazu, das Internet ist ein Medium und es ist erstmal nur ein Medium, aber es führt natürlich dazu, dass es Resonanzflächen, Verstärker gibt, Verteiler gibt, dass man sich anonym bewegen kann weitestgehend und dass es Kommunikationsmöglichkeiten gibt zwischen Teilen eines Netzwerkes oder Menschen, die dann in der Kommunikation zu einer Gruppe werden, die es vorher nicht gegeben hat. Ist das das eigentliche Problem? Also das Medium schafft nicht das Phänomen, aber es verstärkt es?
Ja, sicher. Aber ich möchte nochmal auf Ihre vorherige Frage eingehen. Also ich glaube, das Problem liegt zunächst einmal darin, dass der rechte Terror zu wenig bekannt ist. Es gibt zu wenig Aufklärung, es gibt ein Versagen wirklich dahingehend, weil gerade die Darstellung immer wieder war, man denke 1980 an den Anschlag auf das Oktoberfest. Der Täter war kein Einzelgänger, der Täter war aktiv in der Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen. Das zieht sich durch die Geschichte rechten Terrors immer wieder, dass wir den rechten Terror als Taten von Einzeltätern darstellen, ohne wirklich intensiv zu recherchieren, stecken nicht doch tatsächlich Gruppen dahinter? Wie ist die Vernetzung? Und gerade im neuen Buch Ego-Shooter wird ja darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch David Sonboli, der 2016 9 Menschen in München erschoss, dass er sehr wohl rechte Kontakte hatte. Der Waffenhändler, von dem er die Waffen persönlich erhielt, er fuhr dann nach Hessen, der war selber rechts. Das war ein Rassist. Es gab immer wieder Live-Schalten. Es gibt immer wieder diese Gruppen auch. Und diese neue Qualität der Vernetzung auch in diesen Foren, in den Chatrooms. Das ist tatsächlich eine ganz klare Aufgabe. Aber diese Versäumnisse hat es auch vorher schon gegeben.
Haben diese Versäumnisse vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir uns in Deutschland geschmeichelt haben mit der Überzeugung, wir sind aufgrund unserer Geschichte ein bisschen immunisiert und es kann überhaupt nicht sein, dass es nennenswerte Strömungen gibt, die die Nazis aufleben lassen wollen. Also die Sicherheitskräfte sprechen mittlerweile von mindestens 24.000 Rechtsextreme. Die sind jetzt noch nicht alle gewaltbereit. Aber es ist natürlich eine für viele von uns wahrscheinlich erschreckende Zahl.
Also ich glaube, diese Zahl ist viel zu niedrig. Also das ist tatsächlich, ich beobachte die Szene seit 25 Jahren und wir merken, sie sind tatsächlich im Aufwind und der Zulauf ist ungehindert. Also und auch bei Demonstrationen, das hat ganz andere Größenordnung. Aber tatsächlich findet diese rechtsextreme Szene ihre Basis im Netz immer stärker. Also die am meisten gelikte Partei bei Facebook zum Beispiel ist die AfD. Und dann haben wir natürlich extra Szenen, die auch wieder durchaus auch vernetzt sind, also wie die Reichsbürgerszene, die ja selber ohnehin schon so viele tausende Anhänger stark ist und die auch von den Behörden immer noch nicht so ganz im rechtsextremen Spektrum angesiedelt wird, was ich für falsch erachte. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch tendenziell zur Verharmlosung neigen, besonders von amtlicher Seite auch. Und damit sollten wir ganz schnell aufhören und auch, wie Sie schon sagen, uns nicht darauf ausruhen, dass wir tatsächlich Antifaschismus betrieben hätten, was wir in der Form ja auch gar nicht nachhaltig und mit wirksamen Konzepten durchgeführt haben.
Würden Sie das auch sagen, Herr Frank, dass wir uns zu sehr ausgeruht haben möglicherweise?
Sie haben vorher erwähnt, die Immunisierung, die bei uns Deutschen eventuell aufgrund unserer Geschichte, die hat nie stattgefunden. Das war immer unter der Decke sozusagen versteckt da. Wir haben eigentlich nie wirklich Abschied genommen vom Nationalsozialismus. Ich reise ja seit über 30 Jahren durch Schulen und öffentliche Veranstaltungen und sehe eigentlich immer wieder, dass wir nie wirklich etwas erlitten oder uns zugetraut haben, was ich nenne das große Erschrecken. Nach Ende der nationalsozialistischen Diktatur, zu der mein Vater auch viel beigetragen hat, das war immer da. Es war auch immer der Antisemitismus da. Es war immer da die Ausländerfeindlichkeit. Nur jetzt ist es eben unter der Decke hervorgekrochen, wie aus einem giftigen Sumpf, weil wir nie wirklich darüber echt in der Masse der Bevölkerung geredet haben, vor allem nicht zu Hause.
Und weil das trifft auf die Möglichkeiten, über die neuen Medien, über die sogenannten sozialen Medien, sich verbreiten in einer nie zuvor gekannten Art und Weise. Also jede Äußerung, jede Tat, wir haben schon gesagt, die Täter stellen zum Teil danach ihre Taten ins Netz, bereiten sie vor, kündigen sie an im Netz, dass jede Tat, jede Äußerung zu einem Welthit werden kann.
Ja, das ist sicherlich eins dieser Probleme, was ich vorhin sagte mit der Verstärkung. Es gibt sozusagen einen globalen Resonanzraum. Auch die Attentäter, die wir in dem Buch beschreiben, beziehen sich eben über Grenzen hinweg, über Kontinente hinweg aufeinander und finden eben auch Gleichgesinnte dort.
Und ich möchte auch nochmal darauf zurückkommen, was Sie eben auch als Frage gestellt haben. Also ich glaube schon, dass das Thema Identität in dem Zusammenhang auch eine große Rolle spielt. Gerade auch aufgrund des größten Menschheitsverbrechens seit Gedenken, was aus meiner Sicht unvergleichbar ist, hat Deutschland selbst erklärend eine andere Verantwortung. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir sozusagen in dieser Schuld nicht verharren. Denn ich möchte Freya Klier zitieren, meine Freundin, die immer gesagt hat, das 11. Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Und diese Erinnerungs- und Gedächtniskultur hat auch was mit einer kritischen Auseinandersetzung zu tun. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem sagen, dass wir uns damit auch nicht erpressbar machen dürfen, wie das ja teilweise wirklich auf höchster Regierungsebene erfolgt, so nach dem Motto, wenn ihr das oder das nicht macht, dann seid ihr die Nazis, das wart ihr schon immer, das bleibt ihr auch. Und auch da, glaube ich, muss es darum gehen, dass wir dieses Narrativ, dass wir daran rütteln, dass wir daran schütteln, dass wir es freilegen, dass wir die Familiengeheimnisse, die krank machen, sozusagen auch freilegen und dass wir uns als Gesellschaft, auch als Deutsche, Gedanken darüber machen, wer wir sind, wer wir sein wollen und dazu gehört auch die Identität und ob wir das wollen oder nicht, denn verstehen heißt nicht zustimmen. zustimmen, dass die AfD die einzige Partei in Deutschland ist, der das gegenwärtig gelingt. Das ist ein Armutszeugnis. Das heißt, auch das ist eine offene Flanke, die wir noch ganz anders bedienen müssen.
Herr Bark, AfD kommen wir auf alle Fälle zurück, aber Sie wollten direkt dazu noch was sagen.
Genau, ich möchte tatsächlich auch an der Stelle widersprechen, gerade was das Verhältnis zu Schuld und Vergangenheitsbewältigung in Deutschland angeht. Also in Bezug auf das eigene Nationalgefühl würde ich sagen, sehr lange Zeit ging es um eine Verdrängung der Schuld. Und diese sozusagen die Anerkennung der eigenen Schuld, die auch das sozusagen die Idee, man hätte die Verarbeitung des Nationalsozialismus, man sei jetzt Verarbeitungsweltmeister und könnte jetzt sozusagen zu wieder großer Kraft erstarken und damit auch in die Welt eintreten. Diese Idee, die sich sozusagen in dem eigenen Nationalgefühl jetzt in den letzten Jahren erst wieder integriert hat, die ist ja noch gar nicht so alt. Interessant ist zu sehen, wie die AfD nun wiederum damit umgeht, weil mit dem stärkeren Selbstbewusstsein, wir Deutschen in Anführungsstrichen hätten jetzt super aufgearbeitet, kommt die AfD und wenn man sich anschaut, was sie über die Geschichte sagen, lassen sie eben den Nationalsozialismus aus, sprechen von einem starken Deutschland in Bezug auf Goethe und Schiller. Dieser Nationalsozialismus wird sozusagen wieder ausgeklammert. Also dieses ist aus meiner Sicht eben eine Entwicklung und insofern hochproblematisch, wenn man jetzt davon spricht, sozusagen die deutsche Schuld auch mal Schuld sein zu lassen.
Also ich bin immer sehr ungnädig mit dem Begriff der Schuld. Mhm. Wir jetzt lebenden Deutschen sind mit Sicherheit nicht schuldig. Mhm. Wir sind durch Zufall oder den Plan irgendeines Gottes Deutsche. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Selbst der Jackson hat in seinem Eröffnungsplädoyer im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gesagt, wir klagen nicht an das deutsche Volk, wir klagen nur die Verantwortlichen an. Schuld ist immer etwas Persönliches. Ich finde es auch immer blöd, dass das deutsche Volk jetzt rumlaufen soll mit dem Dackelblick. Mhm. Das stimmt nicht, weil das Leben auch viel zu stark ist. Was hier seit Anbeginn der Niederlage Deutschlands und der Befreiung vom Nationalsozialismus gefehlt hat, war wirklich die Anerkennung der Verbrechen. Wir haben hervorragende Zeitgeschichtler, die haben beinahe jedes Verbrechen, das in der Zeit zwischen 33 und 45 im letzten Jahrhundert passiert ist, sorgfältig recherchiert. Aber in der stillen Mehrheit des deutschen Volkes wurde alles verschwiegen. Es wurde nie geredet, wobei ich nicht meine Veteranengeschwätz über wie viele Russen ich erschossen habe, sondern über die Feigheit in den Familien, über das Wegschauen in den Familien. Und da ist sicher persönliche Schuld aufgebaut worden, unter denen die Nachkommen in vielen Teilen heute noch leiden.
Würden Sie, Frau Röpke, die Sie ja die Szene seit 30 Jahren, wie Sie eben erzählt haben, beobachten, sagen, dass das tatsächlich ein Grund ist, warum Menschen in die radikal rechte Ecke sich begeben, weil sie das, was Herr Frank eben gefordert hat, so nicht erlebt haben in der Generation ihrer Eltern, Großeltern?
Ja, vielleicht noch weiter gedacht. Es ist jetzt in aller Munde, dadurch, dass der Verfassungsschutz eingeräumt hat, den Flügel, den völkischen Flügel der AfD als rechtsextrem einzuschätzen, wird diese Begrifflichkeit des Völkischen rückt wieder mehr ins Visier. Wir haben ja tatsächlich nach 45 immer auch diesen Ideologietransport der völkischen Ideologie nach 45 gehabt. Also es ist tatsächlich über Generationen so weitergegeben worden. Wir haben Ansiedlungen, auch in den alten Bundesländern, völkischer Familien, wir haben rechte Bünde, wir haben rechte Burschenschaften und so weiter. Wir haben eine riesige völkisch-nationalistische Struktur im Hintergrund, die über die Jahrzehnte tatsächlich diese Ideologie und auch die Radikalität durchaus transportiert hat. Und heute redet, wenn dann tatsächlich Björn Höcke von Wehrhaftigkeit redet, Wehrhaftigkeit, was ist darunter zu verstehen? Das heißt Kampfbereitschaft. Das, was die NPD immer gesagt hat, wir sind eine Kampfgemeinschaft. Ich glaube, dass ganz bewusst nicht nur an diese so ohnehin Tausenden von Menschen mit gefestigtem Weltbild gesprochen wird, sondern tatsächlich Wehrhaftigkeit soll uns alle angehen. Wir sollen uns verteidigen. Das heißt, greift auch zu den Waffen, seid stark, seid heldenhaft. Das sind Sprüche, die wir sehr ernst nehmen sollten. Und das tun wir einfach viel zu wenig.
Ich glaube auch, was nochmal wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass Sie mir da widersprechen müssen, sondern dass wir uns da einig sind. Es geht ja wirklich darum, was entwickeln wir als gemeinsame Gesellschaft? Und das sage ich als Deutsche mit migrantischen Wurzeln. Ich fühle mich genauso dafür verantwortlich wie alle anderen Deutschen, dass das nie wieder passiert und dass wir es nicht verhindern können, ist schlimm genug. Sondern es muss ja darum gehen, wie prägen wir die Verantwortungsgesellschaft breite Gesellschaft von morgen? Und was entwickeln wir für Antworten auf einen dumpfen Nationalismus eines Höckes? Und da gehört aus meiner Sicht eben auch was dazu, wo ich sage, wir müssen über einen gesunden Patriotismus nachdenken, über einen Verfassungspatriotismus, über unsere Werte, über Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Du sollst dich erinnern, ist ja das Gegenteil von Verdrängung, dass wir da auch Fragen stellen, die unbequem sind und mit denen wir uns auseinandersetzen. Ich möchte es nochmal konkretisieren. Ich bin auch viel in Schulen, wo ich mit Kindern unterschiedlicher Herkunft diskutiere und die Identitätsprobleme liegen nicht nur bei den Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, sondern auch viele deutsche Kinder sind zunehmend überfordert, auch in ihrem Deutschsein. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Das sind die Probleme, die da draußen passieren und für die müssen wir auch Antworten entwickeln und die können wir nicht vom Tisch wischen, indem wir dann sagen, nee, das darfst du nicht oder das geht so nicht, weil du bist, wer du bist.
Also ein Riesenproblem, das kam jetzt schon wiederholt zum Tragen, ist die Tatsache, dass wir so eine Verrohung haben, die Hassreden, Hasssprech. Jetzt ist nicht alles, was unangenehm, vielleicht widerwärtig, unerträglich ist, schon ein Straftatbestand. Und dann kommen wir nämlich zu der Frage, ob wir um dieser Verrohung, bleiben wir bei dem Wort, vorbeugen zu können, ob wir nicht noch mehr in die Richtung Kriminalisierung bestimmter Äußerungen gehen müssen. Ich finde, die Bundesjustizministerin hat es ganz gut und treffend gesagt, Morddrohungen sind keine Meinung, sondern Straftaten. Brauchen wir mehr Gesetze gegen auch die Art zu reden, mit Sprache umzugehen? Brauchen wir härtere Strafen für das, was sich zum Teil offline, aber eben vor allen Dingen auch online abspielt?
Ich glaube, wir brauchen einen glaubwürdigeren Umgang mit unseren Gesetzen, die wir haben. Wir erleben das, wir sind ständig unterwegs bei Demonstrationen der Rechten, bei Veranstaltungen. Zu Pegida nach Dresden fährt kein Fernsehteam mehr ohne Bodyguards. Wenn Demonstranten der rechten Seite Galgen mitbringen zu Veranstaltungen, was soll das aussagen? Das ist doch ein Aufruf zur Gewalt. Also ich glaube, wir brauchen einfach auch eine ganz andere Ausbildung noch bei der Polizei. Wir brauchen eine ganz andere Wahrnehmung. Wir brauchen keine schärferen Gesetze, aber wir brauchen wirklich auch eine glaubwürdige Umsetzung dieser Gesetze. Und vor allen Dingen, wir erleben das immer wieder, auch gerade bei den Veranstaltungen der AfD, die haben einfach nicht das Gefühl, dass irgendwie auf eine Bedrohung, auf eine Beleidigung, Kopfabgesten, Beschimpfung auch nur irgendwas erfolgt.
Weil es bisher jedenfalls oftmals kein Straftatbestand ist.
Kopfabgeste oder eine Bedrohung ist ein Straftatbestand. Also es wird einfach nichts unternommen. Wir haben das unzählige Male erlebt, dass die Polizei dann wirklich nicht einschreitet. Also ich glaube, wir müssen auch wirklich bei den Sicherheitsbehörden anfangen, tatsächlich das ganze Umdenken auch konzeptionell und nachhaltig umzusetzen.
Jetzt gibt es ja in erster Lesung Versuche, zum Beispiel das, was sich so schön nennt, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dahingehend zu verschärfen, dass Anbieter, die Klassiker Facebook, YouTube beispielsweise, dass die sich verpflichten müssen, Inhalte, die strafbar sind, Hetze, Hass, nicht nur zu löschen, sondern sie eben auch zu melden, dass es strafbare Handlungen sind. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder hilft das wenig, wenn man nicht genug Personal hat bei den Sicherheitsbehörden, die all das, was heute schon möglich ist, auch tun können, damit das, was an Hass und Hetze online und offline passiert, bestraft wird, wo es schon ein Straftatbestand ist.
Man muss dazu, glaube ich, auch einmal sagen, dass es gerade in der rechtsextremen und neonazistischen Szene einfach schlichtweg auch das Phänomen gibt, wenn auf bestimmten Plattformen ihre Accounts zum Beispiel gesperrt werden, wie es bei der identitären Bewegung bei Facebook der Fall war, dass sie dann einfach schlichtweg sich einen anderen Kanal suchen, wo sie sich dann äußern, wo sie Propaganda betreiben.
Also ist das das Plädoyer, es nicht zu verbieten und nicht zu löschen?
Das Plädoyer wäre erstmal für mehr Engagement zu werben, durchaus auch Aufklärung zu betreiben, denn schlichtweg ist es erstmal so, was auf der Straße verboten ist, ist auch im Netz verboten. Was wir brauchen, ist sozusagen eine aktive Zivilgesellschaft, auch eine antifaschistisch aktive Zivilgesellschaft, die auch im Netz es so ernst nimmt, eine Äußerung, als wenn sie auf der Straße passieren würde.
Also ich würde den zweiten Teil, da würde ich sofort zustimmen, aber ich glaube schon, man hat es ganz deutlich gesehen, gerade bei der identitären Bewegung, dass Sperrungen, dass Konsequenzen, dass sie wirklich erlernen, Verantwortung für das zu tragen, was sie da raushauen, an Bedrohungen, an Straftatbeständen, dass das schon Wirkung gezeigt hat. Also gerade diese identitäre Bewegung war eine Zeit lang wirklich mausetot, gerade weil weil diese Sperrungen dann durchaus dann auch Erfolg gezeigt haben. Also ich glaube schon, dass wir Grenzen aufzeigen müssen und dass wir es deutlicher machen müssen.
Unbedingt, unbedingt. Also ich würde mit allen demokratischen Rechtsmitteln gegen alle diese Äußerungen, die nicht mehr von der freien Meinungsäußerung gedeckt werden, ganz hart vorgehen.
Und auch mehr Äußerungen als nicht von der freien Meinungsäußerung gedeckt qualifizieren.
Sicher.
Sicher.
Ich würde auch Frau Höpke auf keinen Fall widersprechen. Es ist sozusagen, dass es die identitäre Bewegung oder andere auch trifft, solche Verbote, keine Frage. Ich will da gar nicht dagegen sprechen. Ich will nur ein Problem aufzeigen. Wenn wir es mit Äußerungen zu tun hatten, ich bleibe bei dem Beispiel wie der große Austausch. Eine Verschwörungsideologie ohne Grundlage. Allein davon zu sprechen, ist sozusagen kein Straftatbestand und kann es auch nicht sein. Es ist aber eine Ideologie, die im Netz verbreitet ist und, wo man sagen muss, auf die sich Attentäter wie der Mörder von Christchurch berufen hat.
Aber was heißt das, wenn man sie nicht verbieten kann, was macht man dann?
Aufklären, dagegen sprechen, Gegenrede, dagegen argumentieren und es nicht ignorieren.
Und es ist ja erwiesenermaßen so, dass wenn sozusagen auch eine Gegenrede getätigt wird, dass es automatisch in ein anderes Verhältnis gerückt wird. Aber Fakt ist natürlich, dass diese Menschen, die Angst und Schrecken verbreiten wollen, definitiv gestoppt werden müssen, online und offline. Und das hat auch was damit zu tun, wie wir damit umgehen und dass wir diesen Menschen eben auch zeigen, so nicht. Und dass wir da auch eine Grenze aufziehen müssen, die es in den letzten Jahren nicht gab. Und das hat auch zu Erosionen geführt. Und deswegen, glaube ich, auch sind wir alle dringend beraten, selber auch Anzeige zu erstatten. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich irgendwann so eine Phase hatte, wo ich so dachte, das gehört jetzt dazu. Bis ich irgendwann dachte, nee, das gehört überhaupt nicht dazu, dich so beleidigen zu lassen. Auch mir fiel das schwer, Anzeige zu erstatten. Also das ist ja auch gar nicht so einfach für die Menschen, die angegriffen werden. Aber um diese Kultur zu verstärken, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, sich zu wehren, Anzeige zu erstatten, müssen wir auch sozusagen zeigen, dass wir nicht alleine sind.
Das ist die gesellschaftliche Verantwortung. Dazu möchte ich gerne noch mehr von Ihnen hören. Wir haben heute hier im Wortwechsel das Thema Gefahr von rechts, vom Extremismus zum Terror. Es diskutieren Jean-Philippe Bark, Niklas Frank, Andrea Röpke und Düsen Tekkal, Autorinnen und Autoren, die sich in diversen Büchern und Publikationen mit Aspekten von Rechtsextremismus befassen. Es gab im Bundestag vor einer Woche eine hochemotionale Debatte. Aufhänger waren die schrecklichen Morde von Hanau. Und in dieser Debatte haben mehrere Redner der AfD bescheinigt, dass sie eine Mitverantwortung hat für diese Taten. Wie sehen Sie das hier in der Runde?
Also ich war dabei und das war für mich ein ganz heftiges Gefühl, dass ich dachte, dass ich zu einer Gedenkstunde gehe, wo auch den Opfern gedacht wird, wo klare Worte gesprochen werden. Und dann habe ich live miterlebt von der Tribüne aus, wie die AfD das Ganze torpediert hat. Und da erinnere ich mich an eine Aussage von Herrn Mützenich, der gesagt hat, die Spur von Hanau führt genau in den Bundestag und zu Ihnen. Und darf ich Ihnen was sagen? Ich habe in dem Moment Erleichterung verspürt, weil das sich eins zu eins mit dem gedeckt hat, was ich in diesem Moment dachte. Also alleine die Tatsache, dass wir mittlerweile eine Partei haben im Deutschen Bundestag, die das relativiert, die das legitimiert, die es relativiert, indem sie dann von anderen Angriffen spricht, die zu dem Zeitpunkt da nichts in dem Raum zu verloren haben, hat mich auch persönlich nochmal daran erinnert, wie weit wir schon gekommen sind und was wir alles zugelassen haben bis hierher. Einer der Angehörigen der Opfer hat ja gesagt, früher hatten sie Springerstiefel an, jetzt tragen sie Anzüge. Ja? Und das heißt nicht, dass ich sozusagen eine ganze Gruppe damit in Mitleidenschaft ziehen will, aber natürlich gibt es diese Stimmen, die mit dazu führen und das war sozusagen ein Schauspiel, was sich da vor unseren Augen geboten hat.
Herr Mützenich, Fraktionsvorsitzender von der SPD, hat auch gesagt, dass die Täter, die Morde der letzten Wochen, Monate, Jahre begangen haben, zwar oft allein gehandelt haben, aber dass sie von einem System der Hetze getragen werden, für das auch Politiker und Politikerinnen mit Verantwortung tragen.
Also auf jeden Fall, also vielleicht als Beispiel auch, wir waren am 1. September 2080 nach den tagelangen Ausschreitungen in Chemnitz dabei, haben dort gedreht und es wurde ganz deutlich, da ist die gewaltbereite Szene auf die Straße gegangen und die AfD, vor allen Dingen die Anhänger des Flügels, haben sich eingereiht. Da waren massenhaft Politiker der AfD dabei. Sie haben zugeschaut, sie haben mitgemacht bei diesem ganzen Auftritt. Es ging wirklich darum, wehrhaft zu sein, martialisch aufzutreten. Und unter anderem eben auch der mutmaßliche Attentäter von Kassel war dabei, der ist mitmarschiert, hat sich wahrscheinlich ermutigt gefühlt dadurch. Und das ist ja gerade auch diese Gefahr, dass die AfD für nichts Verantwortung übernimmt, für keine Gewalttat, für kein nicht 2015 auf dem Höhepunkt der Ausschreitung der Brandstiftung gegen Flüchtlingsheime und so weiter, wurde Verantwortung zugeteilt, musste sie die übernehmen. Und tatsächlich ist immer tagtäglich eine latente Ermutigung dazu da, Gewalt tatsächlich als legitimes Mittel anzusehen. Das ist gefährlich. Und ich denke, da brauchen wir wirklich auch eine viel breitere Auseinandersetzung damit.
Also für mich sind die Kürzel AfD nicht Alternative für Deutschland, sondern Ausrotten für Deutschland. Und die AfD ist der politische Arm sozusagen all dieser gewalt- und mordbereiten Menschen hierzulande.
Muss man nicht aber, selbst wenn man dem zustimmen könnte, Herr Frank, auch sehen, dass auch Politiker aus anderen Parteien in den letzten Monaten und Jahren mit bestimmter Begrifflichkeit, mit bestimmter Herangehensweise an Themen, ich erinnere nur an Innenminister Seehofer, der davon sprach, dass Migration die Mutter aller Probleme ist, zu diesem Klima, von dem wir gesprochen haben, zu einem gewissen System, das Hetze ermöglicht, wenn es schon nicht selber Hetze übt, beigetragen haben?
Aber selbstverständlich, die Anwanzerei unserer Parteien, der bürgerlichen Parteien an die AfD ist einfach schrecklich. Ich erinnere auch an das Wort von Herrn Reul nach einem Bundesgerichtshofurteil, dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen sagte, die Gerichte sollten mehr aufs Volk hören. Ich meine, das ist der reine Nationalsozialismus mit Volksgerichtshof. Es gibt viele Bemerkungen von den sogenannten bürgerlichen Parteipolitikern, wo mir immer noch das große Erschrecken kommt. Das ist unmöglich, was da passiert, weil sie nämlich alle auch letztlich die Jahre des nationalsozialistischen Terrors nicht an sich haben herankommen lassen und eigentlich das wegdrücken und dadurch auch bereit sind, letztlich in die Richtung der AfD zu gehen. Ich kenne durch Zufall die Intendantin eines Privattheaters in Berlin, die mir sagte, sie kriegt überhaupt kein Geld mehr vom Senat zur Unterstützung. Die reden zwar alle, sie seien gegen die AfD und gegen die Rechten, aber sie geben keine Gelder her aus Angst vor den Rechten. Und das ist für mich auch ein Riesenproblem, wie unter der Hand sich die bürgerlichen Parteien nach rechts bewegen.
Ja, das möchte ich insofern bestätigen, wenn wir es mal so aufwerfen, es endet in Hanau, aber wo fängt es an? Ja. Und das fängt mit der Sprache an, wenn alle denken, die können weg mit Sachen wie Dämme brechen, Überfließung, Überschwemmung. Diese unproduktiven Ausländer ist ja auch so ein Stereotyp und dessen hat sich ja Sarrazin auch schon bedient, er war nicht bei der AfD. Ja. Und das wird gerne von Propagandisten und Rechtspopulisten ausgeschlachtet und diese Versatzstücke aus der völkischen Ideologie lassen sich auch immer wieder in der Berichterstattung finden. Also das können wir noch erweitern, also wenn wir zum Beispiel bei Flüchtlingsströmen anfangen oder Säurebad, Flüchtlingsstrom, Entmenschlichung, das geht damit alles einher und da geht es nicht darum, kultursensibel zu berichten, um was wegzulassen, dafür bin ich auch nicht bekannt, sondern es geht wirklich darum, genau hinzugucken. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass wir da sozusagen eine ganz offene auch Diskussionskultur und Debatte zulassen.
Ich würde da noch hinweisen, es stimmt. Und es ist natürlich auch tatsächlich eine gezielte Medienstrategie, auch sowohl der AfD als auch anderer Rechter, in den Diskurs so einzuwirken, um ihn zu verschieben, um das, was sagbar ist, zu verschieben und sozusagen autoritär zu wenden.
Die AfD sagt ja, dass die Diskussion um die furchtbaren Morde der letzten Zeit, Hanau ist nur das Schlimmste seiner Art, was wir zuletzt hatten, dass das benutzt wird von den anderen Parteien, instrumentalisiert wird, das war das Wort, um gegen die Partei vorzugehen. Ist da nicht zumindest im Kern ein Funken Wahrheit drin, dass es natürlich eine Vorlage ist, das Verhalten der AfD zu dem Thema, das Verhalten im Bundestag, die Reaktion auf diese Morde, dass man sagt, man muss genauer hingucken, dass man sagt, wie es der Verfassungsschutz jetzt tut, dass zumindest der Flügel verfassungsfeindlich ist, dass das tatsächlich der Anlass ist.
Es gibt ja wenig, was man daran gut finden kann. Aber es gibt etwas, was mich beruhigt seit Hanau, dass hingeguckt wird. Und trotzdem ist, glaube ich, jetzt ganz viel Verantwortung gefragt, auch was den Umgang damit angeht. Und die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Wir haben einen großen Teil schon verloren, weil er teilweise auch unzufrieden ist, weil da auch immer noch sozusagen Frustration vorhanden ist. Und wir können es uns einfach machen, indem wir dann alle unter Generalverdacht stellen. Oder ob wir uns auch da erlauben müssen, und davon bin ich fest überzeugt, genau hinzugucken und die besseren Gegenangebote zu machen. Und ich glaube, dass es jetzt eben auch ganz wichtig ist, was da sozusagen auch politisch, strukturell, strukturell, institutionell passiert, damit wir nicht sozusagen das Wording übernehmen und die Stimmung vermitteln, dass Menschen, die Deutsche sind, aber mit sichtbarer Migrationsgeschichte als Fremde betrachtet werden. Und dazu gehört auch, dass eine Kanzlerin aus meiner Sicht nicht Erdogan kondolieren muss für den Tod von Menschen, die hier zu Tode gekommen sind und die Deutsche waren aus meiner Sicht. Da ist sehr viel Sensibilität gefragt. Da ist auch wichtig, dass wir andere Opfer nicht unsichtbar machen. Es waren auch Roma dabei, es waren Kurden dabei. Und dass wir sozusagen auch nicht immer nur unter dem identitätsstiftenden Faktor einer sozusagen Gruppe identifizieren, sondern dass wir das Feld sozusagen auch so einordnen, wie es sich auch zuträgt.
Was heißt denn eigentlich bessere Angebote machen?
Bessere Angebote machen, da habe ich ja gerade schon von gesprochen. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir uns mit Identitätsfragen auseinandersetzen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass wir, so wie ich es beispielsweise bei German Dream beschreibe, dass ich eben sage, der German Dream, das sind wir alle. Das ist Ronny aus Pasewalk, genauso wie Ahmed aus dem Pott. Die Art und Weise, wie sie entgleisen, ist ziemlich ähnlich. Nämlich dann, wenn sie das Gefühl haben, sie finden nicht mehr statt, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen. Also am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass wir gerade den jungen Menschen in Zeiten von Globalisierung, Völkerwanderung, Verunsicherung Möglichkeiten geben, ihnen Wärme geben, sie an die Hand nehmen. Also Stichwort Solidarität.
Vielleicht, Frau Röpke, gehört auch noch was anderes dazu, was uns vielleicht als allesamt, die wir hier sitzen, ungleich schwerer fällt, nämlich zu akzeptieren, dass zu einer freiheitlichen Gesellschaft auch dazu gehört, dass man bestimmte Probleme mit Migration anspricht und dass man sogar aushalten können muss, dass es Menschen gibt, die Sympathie für die AfD haben.
Sicherlich. Also ich denke, uns knallt einfach jetzt mit aller Wucht das um die Ohren, was wir versäumt haben. Ganz klar, wir hätten uns längst schon dazu bekennen müssen, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir stolz darauf sind. Genau. Und dass wir vor allen Dingen auch weg von dieser Begrifflichkeit unter Schröder der Leistungsgesellschaft tatsächlich wieder dahin gehen, arbeiten, nachhaltig arbeiten, dass wir wieder ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Aus meiner Sicht brauchen wir keinen Patriotismus. Also das ist aus meiner Sicht völlig
wichtig.
Ja, das sehe ich nicht so. Also ich denke, wir brauchen klare Bekenntnisse. Und das ist vor allen Dingen auch diese Begrifflichkeit für Kriminalisierung des Begriffs Antifaschismus. Es ist wirklich eine gefährliche Entwicklung, die wir da erleben. Dürfen wir uns auch so nicht gefallen lassen. Jeder von uns ist verpflichtet, antifaschistisch zu sein, zu denken, zu handeln. Auch sowas kann das Gemeinschaftsgefühl prägen. Aber ich wollte noch sagen, also tatsächlich haben wir seit 1990 ungefähr 200 Tote rechter Gewalt. Die haben keine Lobby gefunden. Die haben nicht die Demonstrationen ausgelöst. Wir haben die fürchterlichen Verbrechen des NSU gehabt, wo wir alle wirklich als Journalisten, die wir da intensiv mit befasst waren, erschrocken waren, wie man wieder zur Tagesordnung übergegangen ist und wie wenig auch gegen den institutionellen Rassismus in den Behörden unternommen wurde, wie wenig unternommen wurde in der Prävention. Das ist ein ganz großes Thema. Wie gesagt, ich tue mich mit diesen aktuellen Versprechen sehr, sehr schwer.
Ich möchte ganz gerne Herrn Frank noch mal fragen und Sie nicht aus meiner Frage, die vielleicht wirklich etwas schwierig ist, entlassen. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich habe den Eindruck, dass das Gedankengut meines Vaters, in Klammern, es war ein berüchtigter Nazi, heute in Form der AfD zurückkehrt und es schaudert mich. Muss man trotzdem akzeptieren und ihnen mit Respekt entgegenkommen, all diejenigen Wähler, die die AfD nicht nur wählen, sondern auch sagen, ja, ich wähle die AfD, ich habe Sympathien für diese Partei?
Nein, dann würde ich mit keinerlei Respekt entgegengehen. Das ist für mich eh eine ungeheure Sache. Wir haben die beste Demokratie, die wir je erleben konnten in der deutschen Geschichte. Und da gibt es jede Menge Wähler, die genau die abschaffen wollen, was besagt zum Beispiel freie Presse, unabhängige Gerichte. Das ist für mich alles unmöglich. Und da lebt eben mein Vater ganz deutlich auf. Und ich habe auch entsprechende Sätze, die man fugenlos vergleichen kann mit Äußerungen von heutigen AfD-Mitgliedern. Und dass da nichts passiert, das regt mich schon sehr auf. Und das ist für mich alles eine einzige direkte rote Linie vom Ende des letzten Weltkriegs, wo die zum Beispiel vor den Nazifizierungsausschüsse kamen als aktive Nazis, die wurden als Betroffene oder Betroffener genannt, nicht angeklagt oder irgendwas. Und das ging weiter mit der Verschwimmelung und mit der Minimalisierung der deutschen Verbrechen durch Vergleich mit Verbrechen anderer Völker. Das hat alles mein Vater schon vorgelebt, was er zum Schluss dann sagt in seinem Schlusswort in Nürnberg. Und all das, trotzdem würde ich sagen, jedes Volk, da gebe ich Ihnen vorher recht, hat natürlich irgendwo seine rechte Seite und das wird sich verbunden. Aber die sind eben nicht im Rahmen des demokratischen Gewaltfreien, sondern die rufen zur Gewalt auf. Und da muss man sich, wie es auch vielfach schon gesagt worden, da muss man sich mit allen Mitteln dagegen wehren.
Mir ging es um die Frage, all der Menschen, 20% in Thüringen, die diese Partei wählen, müssen die sich trauen können, das auch offen zuzugeben? Oder ja, befeuern wir dann das Klima, das vergiftete Klima von der anderen Seite mit, indem wir sagen, euch können wir nicht, bemerkt, nicht die Parteiangehörigen, sondern die Wähler
nicht
akzeptieren.
Offen zu. Wenn sie mit Wählern
ja, weil sie sich
reden,
nicht trauen.
Alles verschwimmelt.
Vielleicht, weil sie sich nicht trauen. Ja.
Also ich glaube, also sie trauen sich.
Ich würde auch sagen, die Idee, dass sich Leute nicht trauen, sich rassistisch zum Beispiel zu äußern oder gegen Flüchtlinge oder so, die ist doch eine falsche Wahrnehmung.
Nee, Moment, es ging nicht um rassistische Äußerungen. Es ging um den simplen Satz, ja, ich wähle die AfD, weil ich mit ihren Zielen sympathisiere.
Sie trauen sich doch, sie fühlen sich doch im Aufwind. Sie sind doch stark. Nee. Also das nehmen wir überhaupt nicht wahr, dass sie sich nicht trauen, im Gegenteil.
Sie hatten vorhin gefragt nach der Akzeptanz und ich sehe es so, dass das Erstarken der AfD für mich viel mehr Ansporn sein muss, eben zu widersprechen und sich noch stärker zu engagieren und eben nicht zu sagen, wir akzeptieren es, sondern alles zu tun, dass diese Gruppe weniger wird.
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, mit aller Vehemenz, die in meiner Macht steht, gegenzuhalten. Dass all mein Handeln und Tun basiert auch auf dieser, in Anführungsstrichen, Wut als positive Energie. Ja? Dass man was gegenhalten muss. Und das kann nur das Leben sein, das schöne Leben, was ich hier durchlaufen habe. Die Chancen, die Möglichkeiten, das Grundgesetz, was mir die Möglichkeit gegeben hat, heute die zu sein, die ich bin, das ist doch nicht wenig.
Ich möchte mal zwei relativ kantige Sätze in den Raum stellen und Ihre Meinung dazu hören. Der eine stammt aus Ihrem Buch, Herr Frank, und heißt Die schweigende Mehrheit, Mehrheit wohlgemerkt. Deutschlands trägt nach wie vor den Nazi-Virus in sich. Und es gibt auch den Satz, Rassismus ist nie aus Deutschland verschwunden, er war nur leiser. Kann man dem zustimmen?
Ja, ja. Also ich denke auch, also wir haben ein
die Mehrheit.
Ja, ich glaube,
hat immer noch den Nazi-Virus in sich und Rassismus ist nie aus Deutschland verschwunden, er ist nur wieder sichtbar.
Also ich glaube, wir haben tatsächlich auch einen Großteil der Bevölkerung, die latent eher nach rechts neigen. Es besteht die Gefahr tatsächlich, dass das Ganze noch eskalieren kann. Man sieht es ja ganz deutlich auch bei der Polizei. Was ist in den letzten 2-3 Jahren herausgekommen an rechten Verbindungen, rechten Terroruntergrundgruppen innerhalb dieser Sicherheitsbehörden? Hätte das vor Jahren jemand gesagt, dann hätte es keiner geglaubt. Wir haben in bestimmten Berufsgruppen starke rechte Strukturen, in bestimmten Regionen wirklich starke. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich durch die Lüneburger Heide in Niedersachsen fahre und sehe dann überall die Runen von damals. Ich sehe die Wolfsangel, das Symbol der SS-Einheit der Hitlerjugend. Ich sehe diese Symbolik, man sieht die Bezeichnungen von Schulen und so weiter. Also es wird akzeptiert, es richtet sich keiner auf, es wird hingenommen. Verwüstung von Gedenkstätten. Also ich neige dazu, dass wenn sich niemand wehrt, wenn niemand erbost ist nach dem Verbrechen des NSU, also bekannt worden, dann neige ich dazu, dass die Leute das in einer gewissen Art und Weise tolerieren. Und ich denke, also diese provokanten Sätze müssen erlaubt sein und über die sollten wir wirklich intensiv nachdenken.
Was Rassismus und Antisemitismus angeht, zeigen das ja eigentlich die Umfragen auch immer wieder kontinuierlich, dass es einen Antisemitismus gibt, der verbreitet ist, der sich dann eben auch wandelt, indem er sozusagen als israelbezogener Antisemitismus sehr viel stärker noch ist, weil er akzeptierter ist, verklausulierter. Das haben wir auch von links, das haben wir auch von islamistischen Kreisen, ganz klar. Und es wäre natürlich im Grunde total absurd zu denken, dass in der Zeit nach dem Nationalsozialismus, wo sich das Personal nicht ausgetauscht hat, auch das Personal kontinuierlich in den Sicherheitsbehörden war, zu denken, jetzt gab es sozusagen einen Einschnitt und diese sogenannte Stunde Null und alles wäre passé.
Ich möchte noch gern die letzten Minuten auf die Verantwortung von uns allen bei der Frage, warum aus Radikalität Extremismus wird, verwenden. Ist es so, dass tatsächlich jeder von uns eine Verantwortung trägt, der rassistischen, antisemitischen, fremdenfeindlichen, menschenfeindlichen Äußerungen, die er hört, nichts entgegensetzt, sich mitschuldig macht? Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich fahre in der U-Bahn. Neben mir verabschiedet sich jemand am Telefon mit Heil Hitler. Ich habe nichts gesagt.
Also ich finde das erstens sehr mutig, dass Sie das sagen, weil da gibt es bestimmt viele Beispiele von. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo ich mal mit einem auch Tondeutschen gesprochen habe über das Thema Deutschlandfahne zu Fußballspielen. Er hat die Fahne rausgeholt und dann hat sein Freund gesagt, pack diese Fahne sofort weg. Das hat er dann auch gemacht und er hat es aber irgendwie jahrelang bereut. Und da musste ich irgendwie an Günter Grass, war es glaube ich, der gesagt hat, wir gehen auch an den Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir auch so einen ehrlichen Umgang, auch mit eigenen Gefühlen. Und ich habe gelernt aufzubegehren als Tochter eines Menschenrechtsaktivisten und ich glaube auch als Jesidin, denn meine Religionsgemeinschaft wird bedroht, seitdem es sie gibt. Ich glaube, dass wir wirklich zugrunde gehen daran, wenn wir uns nicht trauen und wenn wir diese Beiständer-Mentalität weiter fortführen. Es geht wirklich darum, aufzubegehren und das ist nicht nur altruistisch gemeint, es hilft ungemein, auch einem selbst. Denn ich habe immer gemerkt, wenn ich der Angst sozusagen nachgebe, dann wird sie ja nicht kleiner, sondern größer.
Frau Röpke und Herr Frank.
Ganz wichtig. Also es fängt bei jedem von uns an. Also Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, die muss jeden Tag erkämpft werden. Man muss nicht zum Helden werden. Man muss nicht von jedem erwarten, dass er dann den Mut hat, wirklich dann gegen rechte Sprüche sofort tätig zu werden. Aber jeder von uns kann etwas machen. Und wohin ich ganz besonders plädieren möchte, ist wirklich, dass wir auch als Medienschaffende unseren Umgang mit Rechts in den Medien nochmal wirklich überdenken und auch an neuen Konzepten feilen. Also so wie es in den letzten Jahren medial gegangen ist, so darf es nicht weitergehen, weil wir da auch eine riesengroße Verantwortung haben.
Gleich, Herr Frank, aber ich möchte noch nachfragen. Auch AfD-Politiker nicht mehr zu Wort kommen lassen, wie zum Beispiel bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk?
Nein, ich denke, wir sollten sie als Rechtsextreme auch erkennen und auch einstufen und sie nicht wie jeden normalen anderen Politiker in Anführungsstrichen behandeln.
Man sollte alle AfD-Politiker, die man zu Wort kommen lässt, sofort zunächst konfrontieren mit den Sätzen ihrer Mitglieder, die immer noch nicht rausgeworfen sind, die zu Mord und Totschlag aufrufen. Das halte ich für eine der Möglichkeiten. Ansonsten würde ich sagen, das Wort Verantwortung hat für mich immer so einen Beigeschmack von Sonntagsreden und ein Null.
Nee, aber was machen Sie, wenn Sie in der U-Bahn stehen?
Ja, dann würde ich natürlich schon was sagen und habe es auch schon getan. Was vorher erwähnt worden ist, wir sind wohl alle journalistisch oder schreiberisch tätig, dass man da halt sein Brot dazu gibt. Das ist logisch. Aber es kommt immer auf die konkrete Situation an. Wenn ich von 5 rechtsradikalen Schlägern umringt wäre, wäre ich sicher ein bisschen klein beigeben. Das ist ganz klar. Das ist immer die Sache, wie die Situation ist.
Gut, der Mensch am Handy sah nicht besonders freundlich aus. Das vielleicht zu meiner Ehrenrettung. Herr Bark, wer nur zusieht, ist mitverantwortlich?
Sie haben das so schön geschildert und Sie machen daraus eine sehr stark moralische Frage. Traue ich mich, es ist eben auch eine persönliche, traue ich mich in dem Moment einzugreifen? Bin ich spontan genug? Für mich ist es doch vielmehr eine politische Frage. Also die Frage, sollte man etwas sagen? Und da kann ich ganz klar sagen, ja, unbedingt. Weil ich sagen würde, es gilt die Maxime, alles zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Und das fängt im Kleinen an. Das ist aber für mich auch losgelöst nochmal von der Frage, ob man, wie gesagt, spontan genug ist, das zu tun, aber man sollte es auf jeden Fall.
Anstelle eines Fazits dieser Diskussion möchte ich zum Schluss gerne von Ihnen allen noch einmal wissen, glauben Sie, dass dieses Deutschland, diese Gesellschaft es schaffen kann, dem Rechtsextremismus die Stirn zu bieten? Frau Röpke.
Na, ich bin zu viel vielleicht bei den Rechten unterwegs und bin da vielleicht gerade so ein bisschen desillusioniert. Ich war viel in Sachsen jetzt unterwegs, also wenn man sieht, wie tatsächlich die Unterstützung auch für die engagierten Menschen dort nachlässt, wie wenig da ist, wie wir hinnehmen, wie sich in den Kulturbetrieb eingemischt wird von rechter Seite, wie da Dominanz ausgeübt wird, bin ich sehr, sehr skeptisch. Also wir haben bisher 6 Millionen Deutsche, die die AfD gewählt haben. Also das heißt, wir sind natürlich die Mehrheit noch. Aber ich wünsche mir wirklich diese schweigende Mehrheit, dass sie endlich aktiv wird, dass sie sich engagiert gegen rechts und dass man sie irgendwie wachrütteln kann. Das ist wirklich die Hoffnung, die man dann noch haben kann.
Sind Sie, Herr Frank, ähnlich pessimistisch?
Von den 80 Millionen Deutschen sehe ich 60 Millionen stark diktaturanfällig. Ich baue meinen Glauben auf die 20 Millionen, die meistens allerdings nur grummelnd zu Hause sitzen, dass die aktiv werden. Und darauf hoffe ich eigentlich.
Frau Teckerl.
Ich glaube das und daran arbeite ich auch jeden Tag.
Herr Bark.
Es hängt an uns allen, aber eben auch, würde ich sagen, an der Frage, wie sich Parteien, konservative Parteien zum Beispiel verhalten, ob sie versuchen, diese Wählerinnen und Wähler abzugreifen, indem sie Forderungen aufgreifen, rechte Forderungen der Grenzschließung, der Migrationsabwehr und da sozusagen noch weiter versuchen.
Aber die Frage war ja, trauen Sie Ihnen das zu? Trauen Sie uns, der Gesellschaft, das zu, das in den Griff zu kriegen?
Zutrauen ist für mich
ist
eine schwierige Kategorie. Ich sehe, wie es ist und ich sehe, dass die AfD immer stärker wird.
Ja, damit ist unsere Diskussion zu Ende. Vielen Dank an Sie alle.
Dankeschön.
Sie hörten die Sendung Wortwechsel. Unser Thema war heute Gefahr von rechts, vom Extremismus zum Terror. Es diskutierten Düsen Tekkal, Jean-Philippe Barck, Niklas Frank und Andrea Röpke, allesamt Autorinnen und Autoren von Büchern zum Thema.